Eisige Kälte im Weltraum, eisige Kälte bei George Clooney und zwei Dudes aus Mittelhessen, die darüber reden. Das alles bei Smalltalk Big Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Smalltalk Big Talk. Ich bin Paris.
Und ich bin Krischer.
Und wir reden über kleine und große Dinge und heute reden wir über den Film The Midnight Sky.
Ein Film, der erst ich glaube, 23. Dezember, glaube ich, erschienen ist auf Netflix. Die Regie ist von George Clooney, der auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt. Der Film ist 117 Minuten lang, ist ab 12 Jahren freigegeben auf Netflix, hatte ich schon gesagt. Und ja, das Drehbuch ist geschrieben von Mark L, wofür steht das L, Paris?
Ich habe versucht, es herauszufinden. Ich konnte es nicht herausfinden.
Okay, wir sind gescheitert am Herausfinden des Ls. Es ist Mark L. Smith von, unter anderem auch bekannt durch The Revenant. Also ich nehme mal an, er hat da das Drehbuch geschrieben.
Genau, er hat auch für The Revenant das Drehbuch geschrieben.
Genau, zu The Midnight Sky gibt es unter anderem auch eine Buchvorlage. Oder nach dieser Buchvorlage wurde The Midnight Sky gedreht und das Buch heißt Good Morning Midnight und ist von Lily Brooks Dalton und erschien 2016.
Der Film setzt ein 3 Wochen nach dem Event. Der Astronome Lofthouse, gespielt von George Clooney, sitzt als einziger zurückgelassener Mensch in der Arktis auf einer Forschungsstation fest. Alle anderen Menschen der Forschungsstation haben diese verlassen. Und dort trifft er auf ein kleines Kind. Und gleichzeitig sieht man die Astronauten der Ether, ein Raumschiff, das wohl schon längere Zeit unterwegs ist und eine Jupiter-Mission hinter sich hatte, um genau zu sein, befinden sie sich auf dem Rückweg von K23, einem erdähnlichen Jupitermond. Und dort geht es um Sully, gespielt von Felicity Jones, die man unter anderem aus Star Wars Rogue One kennt. Und die ist an Bord der Ether für die Kommunikation zuständig. Und die wissen natürlich nichts von der globalen Katastrophe auf der Erde,
weil sie lange von der Erde weg waren auf ihre Mission und keinen Kontakt hatten.
Genau. Und Lofthouse, zurückgeblieben in dieser Forschungsstation, die über sehr starke Funk... Ist diese Station extra von der NASA, um mit der Raumstation zu kommunizieren? Oder ist das einfach irgendeine andere Forschungsstation?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, dass es schon irgendwas mit Weltraum zu tun hatte, diese Station.
Ja, das auf jeden Fall, weil er sucht nämlich auch aktiv nach dieser Mission und versucht dann eben Kontakt zu denen herzustellen, um sie davor zu warnen, zurück zur Erde zu gelangen. Und während dieser beiden Handlungsstränge wird außerdem noch die Vergangenheit von Lofthouse in Rückblenden erzählt, die immer mal wieder eingeblendet werden. So viel erstmal zu dem Film an dieser Stelle. Wir kommen später nochmal auf den weiteren Verlauf der Geschichte zurück in einem extra Spoiler-Talk, den werden wir aber vorher ansagen, sodass jeder, der den Film noch sehen will, ohne das Ende zu kennen, kann sich das hier trotzdem bis dahin schon nochmal anhören.
Dann erzähl doch nochmal was zum Buch.
Okay, also The Midnight Sky basiert ja auf einem 2016 erschienenen Roman und dieser Roman unterscheidet sich in einigen Stellen von dem Film, wie das eigentlich ja immer so ist, wenn Bücher verfilmt werden. Ist es zumindest im Buch so, dass die Zeit vor der Mars-Mission, vor der Jupiter-Mission noch weiter beleuchtet wird, so lernt man also die ganzen Astronauten noch auf der Erde kennen. Und was auch ein großer Unterschied zwischen dem Buch und dem Film ist, ist, dass die weibliche Hauptperson im Weltall, Sully, dass die nicht schwanger ist, Das wurde aber einfach in den Film eingebaut, weil die Schauspielerin Felicity Jones während der Dreharbeiten schwanger geworden ist und George Clooney dann nach einigen Tagen am Set gesagt hat, ihm wird das zu schwierig und zu anstrengend, das umzusetzen, dass man das nicht sieht und mit Körperdoubles zu arbeiten. Deswegen hat er gesagt, er ändert das jetzt einfach um und nimmt das so in den Film mit rein. Was man noch zum Buch sagen kann, ist, dass es ein Debüt war und es war auch recht erfolgreich. Allerdings merkt man dem Buch auch an, dass es ein Debüt ist, weil die gerade die Dialoge und die Charaktere sind nicht besonders gut geschrieben. Also es gibt viele Klischees, die abgearbeitet werden und die ganzen Charaktere wirken auch alle sehr dünn und unausgereift und grundsätzlich, sind ja Wissenschaftler und sie hatten alle eine schwere Kindheit und sie waren alle immer alleine und sind alle immer Bücherwürmer und keine großen Menschenfreunde. Also sie sind irgendwie alle ja doch gleich und bestimmte zwischenmenschliche Kontakte kann man auch innerhalb des Buches sehr leicht vorhersehen. Also wie man ja im Film schon weiß, ist Sally schwanger und eben von einem der anderen Astronauten und im Buch ist sie zwar nicht schwanger, aber da gibt es halt eben auch die Love Story zwischen den beiden, die sich entwickelt, aber die ist einfach auch 200 Seiten gegen den Wind zu riechen. Ja, einfach das nicht gut versteckt oder so, sondern es ist einfach sofort klar, wenn die Leute aufeinandertreffen, dass da irgendwann mal was läuft.
Jetzt interessiert mich, hast du das Buch gelesen?
Nein.
Okay, woher kommen diese Informationen?
Ich habe mich sehr gut auf diesen Podcast vorbereitet.
Buchreviews.
Genau.
Alles klar.
Ja. Ja, während meiner Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich nämlich auch noch einen Post gelesen, den ich sehr amüsant fand, den ich hier mal wiedergeben möchte. Und zwar, dass mittlerweile alle großen Schauspieler von Ocean's 11 ihren eigenen Weltraumfilm haben. Also Matt Damon kommt in Interstellar vor, Brad Pitt spielt in Ad Astra und George Clooney hat aber mittlerweile 3 Weltraumfilme, und zwar Solaris von 2002, Gravity 2013 und jetzt eben The Midnight Sky. Und der Verfasser des Post-it meinte, dass die anderen doch bitte auch endlich alle nachziehen sollten und mal nachdrehen sollten.
Hast du alle Filme, die da genannt werden, gesehen? Weil ich muss sagen, ich habe Ad Astra, sagt mir gar nichts. Solaris sagt mir was vom Hören, weiß ich aber nicht. Und Gravity habe ich gesehen. Und ja, Interstellar auf jeden Fall.
Ja, also Interstellar und Gravity habe ich auch gesehen. Ad Astra mit Brad Pitt steht noch auf meiner Watchliste. Können wir gerne mal zusammen gucken. Soll zwar auch etwas schwerfällig sein, der Film, aber grundsätzlich ist ja jetzt Interstellar zum Beispiel ist ja auch ein bisschen ein etwas längerer Film und vielleicht fällt das da ungefähr in die gleiche Kerbe. Aber es geht auch viel um Familie. Es geht aber nicht um Zeitreisen. Und Solaris mit George Clooney habe ich, um ehrlich zu sein, nur angefangen zu gucken. Ich glaube, ich habe nach der Hälfte ausgeschaltet, weil ja, der Film ist von 2002, hat also schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
Bei einem guten Film heißt das nicht.
Ja, das stimmt, aber irgendwie hatte ich das, vielleicht war ich auch in der falschen Stimmung, aber ich hatte das Gefühl, der kommt nicht so richtig aus dem Quark. Irgendwie, da wird George Clooney gerufen, weil er ein bestimmter Wissenschaftler oder ein Vertreter von irgendeiner Firma ist. Weil es irgendeinen Vorfall gab im Weltall auf einer Raumstation und er kommt dann dahin und dann sieht er die ganze Zeit seine verstorbene Frau. Also es wird von Anfang an gesagt, die ist tot, aber sie ist halt da. Und er kann mit ihr reden und er kann mit ihr interagieren und dann irgendwann wurde ich so müde davon, dann diesem liebesvollen Gesulze mir anzuhören, dass sie sich so vermissen und dass es ja nicht sein kann, dass sie nicht da ist und dass sie aber doch da ist und ja, also ich habe dann irgendwann aufgehört. Also vielleicht bietet der Film auch am Ende nochmal eine richtig geile Wendung oder eine geile Erklärung, warum das jetzt alles so ist, aber tatsächlich hat mich das in dem Moment nicht dazu gebracht, den Film weiterzugucken. Vielleicht hole ich das irgendwann nochmal nach, wenn mir irgendjemand sagt, ja, es lohnt sich total.
Da wäre ich dann auch dabei.
Okay.
Also Anfang Dezember kam der letzte Trailer zu The Midnight Sky raus. Und nach Perils Meinung ist der Song, mit dem unterlegt ist, No Surprises von Radiohead, sagt genau das Richtige aus, vom Titel her, dass in diesem Film eben es auch keine Surprises gibt für den Zuschauer. Da muss ich ihm ehrlich gesagt ein bisschen recht geben.
Ein bisschen?
Ja, also ich habe mir heute auch nochmal die Trailer angeguckt, beide oder alle, die da eben sind. Und also wenn man die Trailer guckt, dann hat man echt alles gesehen von dem Film. Also alle kritischen Szenen, klar, man weiß nicht alles, aber so das Typische, wir packen alle Action-Szenen, alle hochemotionalen Szenen irgendwie in den Trailer.
Ja, ist ja echt leider eine zur Gewohnheit geworden von, ich weiß gar nicht, wer die Trailer schneidet, ob es das Studio ist oder der, oder ob es wirklich von irgendeinem Cutter kommt, vom Set-Team, aber das irgendwie, man sieht einen Trailer und hat das Gefühl, man hat den ganzen Film gesehen. Ich habe die Trailer zu dem Midnight Sky nicht gesehen und jetzt, wenn du sagst, du hast dir die beide Trailer nochmal angeguckt.
Ich muss gestehen, ich habe ja, bevor wir den Film geguckt haben, hatte ich ja den durch einen Trailer gesehen, den ich nicht voll geguckt habe, absichtlich, weil ich mir ja vorgenommen habe, eigentlich keine Trailer mehr zu gucken, weil genau das dann passiert. Sie wecken falsche Versprechungen und falsche Erwartungen.
Ah, genau. Das wäre meine Frage gewesen. Und zwar, wenn du diese zwei Trailer geguckt hattest, du hast gesagt, es sind alle Actionfilme drin, hattest du durch den Trailer das Gefühl... Was habe ich gesagt?
Actionfilme.
Hattest du, nachdem du diese Trailer gesehen hattest, das Gefühl, dass da ein anderer Film beworben wird? Also, dass es mehr als wie ein Actionfilm rüberkommt oder so?
Nee, das nicht. Es kam schon sehr die emotionale Komponente von dem Film rüber, finde ich, in den Trailern. Interessanterweise auch bei den Trailern. Der eine fängt mit einem sehr ernsten Theme an. Man sieht Lofthouse in der Forscherstation und er ruft eben zu ETA, beziehungsweise er versucht, sie zu erreichen. Mhm. Jedenfalls wirkt es sehr ernst. Und es kommt halt dann direkt die Story, jo, wir müssen sie müssen die Arktisstation verlassen und zu der Wetterstation. Das sieht man alle schon. Man sieht Ausschnitte aus den Action-Szenen, die dazwischen passieren, also auf ihrer Reise. Man sieht die Raumstation, wie sie von Meteoriten durchlöchert wird zum Teil. Ja genau, und das hatte eine sehr ernste Stimmung, auch hoch emotional, und beim zweiten Trailer fängt es happy an, und zwar an der Szene, wo quasi die Astronauten von ETA gerade rausgehen und sie diesen Song anmachen. Ich habe gerade den Songnamen, der ist mir leider entfallen.
Ja, aber ich weiß, welche Stelle du meinst.
Ja genau, er ist auf jeden Fall recht happy, gute Stimmung, und dann schlägt es aber eben um.
Okay, aber es wird einem jetzt kein Action-Blockbuster vorgegaukelt.
Nee, das nicht. Und vielleicht lag es auch daran, dass ich die Trailer tatsächlich nicht ganz geguckt habe, dass ich erwartet habe, was anderes zu sehen.
Hattest du etwas Actionlastigeres erwartet?
Ich habe ehrlich gesagt beim Trailer nur gesehen, hier, wir haben George Clooney, wir haben Weltraum. Und dass er jetzt auf der Erde ist, habe ich gar nicht so wirklich drauf geachtet. Also hatte ich mehr erwartet, wie Gravity quasi, dass er mit im Weltraum ist.
Ah, okay. Ja, dann musst du Gravity gucken.
Ja, aber den kenne ich ja schon.
Okay.
Naja. Der Film, ich hatte mir ja noch ein paar Interviews angeguckt und hat George auch berichtet, dass sie den vor 2020 gedreht haben. Dass der Interviewer meinte aber, dass die Emotionen und so weiter des Films eigentlich sehr gut auf 2020 passen, wegen dem Zustand, dessen Name nicht genannt werden darf in diesem Podcast.
Und stimmt, wegen der ganzen Distanz, die die Leute immer zueinander haben.
Korrekt. Ja genau, und einfach das Problem, dass sie generell wollen miteinander kommunizieren, können aber nicht beieinander sein.
Mhm.
Genau. Was auch interessant war, im gleichen Interview hat er eben erwähnt, dass alle Szenen mit Kaolin, ich weiß leider nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Jedenfalls das kleine Mädchen, was mit Lofthouse in der Arktisstation ist.
Mhm.
Das wurde alles als One-Take gedreht. Und das Problem war, dass er gesagt hat, er diese Szenen wurden zuerst gedreht und dann ist er quasi zu den anderen gegangen, hat gesagt, hier, sie hat das alles in einem Take gemacht, jetzt müsst ihr das auch so machen.
Okay. Ja, es ist ja interessant, wie jemand, der sonst vor der Kamera steht, wie der jetzt eigentlich auch hinter der Kamera agiert.
Gefühlt kann er natürlich noch einiges lernen, also Clooney beim Regie führen. Aber ich finde, die emotionale Komponente hat er ganz gut eingefangen. Also diese bedrückende Stimmung, dass er so ein bisschen lost ist, also der Hauptdarsteller.
Mhm.
Aber von der Story-Geschwindigkeit quasi, wie schnell er sie erzählt, könnte er, glaube ich, noch ein bisschen anziehen. An manchen Stellen.
Okay. Wie bewertest du den Film? Also was würdest du sagen, wie fandest du den?
Genau, persönlich wäre das für mich eine 5 von 10. Man kann ihn sich angucken, ist jetzt nicht super schlecht. Ich hatte mir einfach mehr erwartet. Und ich habe mir dann auch noch Rotten Tomatoes angeschaut. Da war es bei den, die haben da ja immer das Tomato-Meter. Also das, ich glaube, von den offiziellen Kritiken. Und dann nochmal von der Audience, also von den Usern da. Und genau, das von den Usern war super schlecht. Die Bewertung ist bei 26% positiv.
Oh je.
Und genau, die Kritik sagt 51% positiv. Also nicht wirklich gut.
Okay, aber funktioniert das Bewertungssystem bei Rotten Tomatoes so, dass du quasi nur sagst positiv und negativ und die Prozente kommen dann aus dem, wie es zusammengesteckt wird?
Puh, das weiß ich gar nicht.
Ich habe ihn bei Letterboxd, habe ich ihn mit 2,5 von 5 Sternen bewertet. Und ich muss auch sagen, ich war relativ enttäuscht. Der Film ist gut gemacht. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Er hat auch 2 Auszeichnungen für seine visuellen Effekte bekommen. Und er sieht auch wirklich fantastisch aus. Die Aufnahmen auf der Erde sind wirklich sehr schön. Es gibt ja auch, weil er in der Arktis spielt, auch immer mal wieder so Naturaufnahmen. Und auch das Raumschiff, die Ether, sieht echt mega gut aus, überhaupt nicht nach CGI oder irgendwie großartig computeranimiert, es sieht wirklich gut aus. Mir persönlich ein bisschen zu steril, so irgendwie, es fehlt so ein bisschen so dieses, ja, die sind jetzt gerade wirklich auf dem Rückweg von einer monatelangen oder jahrelangen Reise, es sieht alles so hochglanzpoliert aus, finde ich ein bisschen schade.
Ja, alles so geleckt.
Genau. Aber trotzdem hatte ich mir von dem Film einfach mehr erhofft und deswegen lande ich so genau in der Mitte. Er sieht zu gut aus und ist zu gut produziert, als dass er wirklich schlecht wäre, aber irgendwie hat die Story einfach ein bisschen enttäuscht. Und deswegen wäre das für mich auch eine negative Bewertung. Also ich würde quasi dem Film auch einen Daumen nach unten geben, weswegen ich dann eher bei diesen 26% also kann ich diese 26% der Audience von Rotten Tomatoes nachvollziehen. Aber wenn ich es jetzt als Punktebewertung geben müsste, dann würde ich sagen, es ist einfach genau in der Mitte eine 5 von 10.
Und du hast ja eben gesagt, dass du die Bilder gut fandest. Ich muss sagen, ich fand die Bilder auf der Erde ganz cool. Mhm. Aber die Bilder, die gezeigt wurden von den, ich glaube, es war ein Traum von Sully, als sie auf diesem Planeten steht und sie sieht dieses Raumschiff wegfliegen.
Ja.
Genau, das fand ich ein bisschen overdone. Also es sah ein bisschen zu künstlich aus.
Das stimmt, das ist tatsächlich eine Szene. Übrigens ist diese Szene kein Spoiler, das passiert relativ am Anfang des Films. Also die Oberfläche des Planeten sieht wirklich eher so ein bisschen, naja, nach gut gerendertem Videospiel aus,
ja, könnte
man mal sagen.
Es ist sehr, sehr viel Rot.
Ja, aber das ist nur eine Szene und ansonsten ist mir jetzt bei den Bildern nichts aufgefallen, wo ich sagen würde, das sah jetzt aber blöd aus oder so. Also,
nee, so, das stimmt.
Im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist der Film optisch eigentlich wirklich gut.
Da gebe ich dir recht.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir an dieser Stelle zum Spoiler-Talk über. Wir lassen einfach kurz dem Zuhörer nochmal genug Zeit, sein Handy rauszuholen und auf Pause zu drücken.
Und dann ertönt ein Gong. Oder irgendwas anderes, was überleitet.
Nein, es geht jetzt einfach los. Und zwar sind am Ende alle tot. Nein, natürlich sind am Ende nicht alle tot, weil nämlich es sind ja am Anfang schon alle tot. Es offenbar sterben am Anfang des Films ja alle Menschen.
Das würde ich so jetzt nicht sagen.
Okay, also natürlich, man weiß es nicht, aber es gibt zumindest keinen Kontakt zu diesen. Also der Film geht ja los und man sieht auf einem Bildschirm, Lofthouse sitzt da in der Arktis und man sieht auf so einem Bildschirm, sieht man ja, dass sich irgendwie so rote Kreise, man hat so eine Weltkarte und da breiten sich so rote Kreise aus und das sieht halt wirklich so aus, wie als wäre da halt irgendein, wahrscheinlich ist es Radioaktivität, die sich da dann halt ausbreitet.
Hätte ich jetzt auch gesagt.
Und dementsprechend, weil es auch keinen Kontakt mehr gibt zu anderen auf der Erde, scheinen wohl alle tot zu sein.
Also, man sieht ja später im Film, das eine Crewmitglied, erhält ja dann nochmal, wenn sie dann quasi kurz vor der Erde sind, eine Nachricht, die vor 10 Tagen abgeschickt wurde von seiner Frau, die irgendwie sagt, jo, die Kinder sind krank, wir werden evakuiert.
Ja.
Es könnte theoretisch sein, dass sie irgendwo in einem Atombunker noch sitzen, aber sie nicht erreichbar sind.
Ja gut, aber selbst dann muss man sich die Frage stellen, also das fand ich sowieso, es ist so ein ganz bescheuerter Moment, muss ich schon sagen. Also natürlich ist da dieser Astronaut und der will zu seiner Familie, der will zu seinen Kindern, der will zu seiner Frau, aber er hat diese Nachricht erhalten, die Kinder sind krank. Sie sind, glaube ich, an dem Punkt schon bei der Erde gewesen. Das heißt, sie haben die Erde gesehen und man sieht die Erde aus dem Weltall und sie sieht halt wirklich kaputt aus. Also man hat irgendwie so ganz seltsame gelbe Stürme in der Atmosphäre. Ja, man hat lauter Teilchen, die irgendwie von der Erde durch die Atmosphäre ins Weltall zu fliegen scheinen. Also es ist wirklich die Erde ist im Arsch. Also sie sieht wirklich aus, als hätte es halt gerade vor ein paar Tagen irgendwie den Atomkrieg gegeben oder so. Und
lass uns doch nochmal die Lücke schließen für den Zuhörer, was denn jetzt eigentlich passiert. Also jetzt quasi mit Spoilern.
Die Lücke schließen.
Also quasi ab, das Raumschiff startet von K23, hat keinen Kontakt mehr zur Erde bis wir sehen die Erde.
Genau, okay, also im eigentlich ganz schnell gesagt passiert, dass die Astronauten irgendwann bemerken, dass sie vom Kurs abgekommen sind und dann nochmal dann aber zurück zur Erde möglichst schnell wollen und dann durch ein
nicht kartografierte im Bereich.
Genau, des Weltalls fliegen und geraten natürlich sehr schnell in einen Meteoritenhagel, was übrigens optisch total geil aussieht, wenn diese Meteoriten im Raumschiff einschlagen und man sieht das von innen, weil die haben so eine Schutzhülle und dann sieht man von innen so wellenartige Bewegungen, wo die Steine einschlagen. Das sieht richtig geil aus. Naja, aber dann ist halt natürlich am Raumschiff viel kaputt. Die Astronauten gehen raus, um es zu reparieren. Es kommt ein zweiter Meteoritenschauer. Dabei wird eine Astronautin tödlich verletzt.
Und kurz davor wird dieses Happy Lied eingespielt, was man dann auch im Trailer sieht.
Genau, stimmt. Das wird tatsächlich auch im Film spielen sie das ein, weil sie gerade irgendwie ganz guter Dinge sind. Naja, nach all diesen Umgänglichkeiten schaffen sie es eben zurück zur Erde und können auch endlich Kontakt zur Erde herstellen. Allerdings ist am anderen Ende nur Lofthouse, der als einziger Mensch, den man bis dahin noch von der Erde kennt, eben in der Arktis sitzt und sie quasi warnt, nicht zurückzukommen.
Genau, und dann auch nochmal zu Lofthouse. Und er ist quasi man lernt ihn über den Film im Laufe des Films immer besser kennen, weil man immer irgendwelche Rückblenden von ihm sieht. Und man lernt dann quasi, dass er eigentlich der Wissenschaftler ist, der diesen Planeten entdeckt hat. und dass er mehr oder weniger alleine ist, also keine Familie hat, weil oder keinen Kontakt zu seiner Familie hat, weil er eben sich so in die Arbeit gestürzt hat. Er hat irgendeine Krankheit, weiß gar nicht, was genau.
Ja, offenbar hat er einen Blutkrebs oder
genau,
so.
Genau, er muss also auf jeden Fall sich regelmäßig hinlegen, kriegt das über die Maschine quasi das Blut gereinigt und guckt währenddessen immer in den Himmel.
Genau, also er hat ein mobiles Dialysegerät.
Genau, und man am Anfang sieht man dann, wie soll ich das jetzt sagen? Also die erste Szene zeigt dann, glaube ich, noch, wie irgendein Mädchen gesucht wird. Irgendeine Mutter sucht nach einem Mädchen. Und nach, ich glaube, 2 oder 3 Tagen entdeckt Lofthaus dann ein Mädchen auf der Aktestation. Und genau, das Mädchen redet aber nicht. Er ist dann noch ein paar Tage und stellt dann irgendwie fest, jo, die Radioaktivität ist so nahe gekommen und irgendwie erreichen wir das Raumschiff nicht mehr. Deswegen müssen wir jetzt auf eine Wetterstation. Und dann gehen sie auf den Weg und letztendlich kommen sie dann da an und reden mit Aether und dann passiert alles das, was wir schon erzählt haben.
Auch da, finde ich, hat das Drehbuch, also bei dieser Charakterzeichnung von Lofthaus, wenn er auf dieses Kind trifft, finde ich, hat das Drehbuch einfach ein paar Schwächen. An der Stelle weiß ich tatsächlich gar nicht, wie das im Buch ist, aber im Film hat es mir nicht so gut gefallen, weil er findet dieses Mädchen und er versucht dann noch Kontakt zu den anderen Menschen herzustellen, also zu den Leuten, die am Anfang des Films die Arktisstation verlassen haben. Und er betont da so sehr, dass er absolut der Falsche ist, jetzt auf ein Kind aufzupassen. Und die einzige Erklärung dafür, finde ich, ist eigentlich sein gesundheitlicher Zustand. Es kommt aber im Film so rüber, und auch durch die Rückblenden, die erzählt werden, dass er halt einfach nicht gut mit Kindern kann oder so, oder dass er halt einfach kein Menschenfreund ist. Aber es dauert irgendwie nur 2 Szenen und zack ist er total liebevoll zu dem Kind und er kann das Kind, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es entweder nicht spielt oder nicht isst oder so, aber er kann das Kind dann zum Essen und zum Spielen bewegen irgendwie und er hat eine total lockere Ebene mit ihr, also er kommt überhaupt nicht rüber wie der Wissenschaftler, der einfach nicht gut mit Menschen kann, sondern irgendwie eher wie einer, der schon immer im Kindergarten gearbeitet hat, so, also da fand ich den total seltsam geschrieben vom Drehbuch her, die Person.
Ja, aber vielleicht müssen wir jetzt noch dazu sagen, das Kind ist eigentlich nur eine Halluzination von Lofthaus. Und das
genau.
Stellt ja. Eigentlich nur die Tochter dar, die, wie man später erfährt, Sully ist, die auf der Aether-Mission die Kommunikation leitet. Und also ja, du hast recht, das kommt so ein bisschen rüber, als könnte er das alles auf einmal. Aber andererseits ist es ja nur seine Imagination,
ja,
die er
also,
da projiziert.
Genau, also im Endeffekt würde ich das dahingehend noch durchlassen, wenn man jetzt sagen würde, dass er das deswegen auf einmal kann, weil er sich das Mädchen nur einbildet, um quasi das nachzuholen, was er sein ganzes Leben lang nicht gemacht hat, und zwar für seine Familie da sein und ein guter Vater sein. Ja, trotzdem hilft es mir als Zuschauer nicht, diese Person so wirklich ernst zu nehmen, weil er als so intelligenter Mann eingeführt wird und dann da aber. Also mir hat es nicht gefallen.
Ja gut, aber Intelligenz und Vernachlässigung von Familie oder Fokus auf Arbeit hat jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun.
Ja, das will ich auch gar nicht sagen, sondern eher dass er sagt, dass er nicht für seine Familie da sein kann oder beziehungsweise nicht für andere Menschen da sein kann und dass er der Falsche dafür ist und dass er dann aber direkt in der nächsten Szene irgendwie total smarte Moves macht, irgendwie mit diesem Kind umzugehen. Und der Film erklärt das nicht von wegen, dass das jetzt dafür da war, dass er das nochmal nachholen konnte. Im Buch ist das wohl besser beschrieben, dass er über dieses Kind verarbeitet, was er als Vater unterlassen oder versagt hat, aber im Film wird sich dafür finde ich, keine Zeit genommen, dass er tatsächlich mit dem Kind auch entsprechende Dialoge oder von mir aus auch Monologe führt, wo man merkt, okay, er holt da jetzt was nach.
Ja gut, im Buch hast du natürlich immer die Möglichkeit, als Autor noch ein bisschen Subtext einzufügen. Im Film kommt es ein bisschen doof rüber, wenn du da quasi irgendwas erzählst, was ja eigentlich nur für den Zuhörer, also Zuschauer bestimmt ist.
Das stimmt.
Dementsprechend weiß ich nicht, inwiefern man das jetzt noch dir das besser hätte darstellen sollen. Man hat im Film eben auch immer den Kontrast, finde ich, zwischen Lofthouse, der ja quasi sein ganzes Leben mit der Arbeit verbracht hat und deswegen freiwillig die Familie vernachlässigt hat. Und auf der anderen Seite sieht man ja immer auf dem Raumschiff, weiß gar nicht, wer es ist, ich glaube Mitchell heißt er, der Pilot, der quasi von seiner Familie getrennt ist und unbedingt wieder zurück will und dann auch im Endeffekt ja mit dem anderen, mit dem Freund von ihm da quasi zurück auf die Erde geht.
Ja.
Das kommt schon ganz gut, dass die quasi diese Kontraste haben. Das würde das schon sehr gut hervorheben.
Ist mir tatsächlich nicht so aufgefallen, dass ich jetzt direkt das Gefühl gehabt hätte, die stehen in einem Gegensatz zueinander oder so.
Tja, da muss Clooney wohl doch noch was lernen.
Wie er schon gesagt hat. Oder es halt noch versteckter machen, dass man wirklich das Gefühl hat, man schaut einen Film, über den man noch länger nachdenken kann.
Dann sind wieder die Hälfte der Zuschauer unzufrieden, weil sie es nicht verstehen.
Ja, das kann gut sein, ja. Aber ich meine, Tenet war ja auch ein großer Erfolg und es gibt viele Leute, die sagen, sie haben ihn nicht verstanden.
Ja, das stimmt wohl, aber das ist Nolan, das ist nochmal was anderes. Auf das Level muss Clooney erstmal kommen.
Ist Clooney der neue Nolan?
Ich glaub's nicht.
Okay.
Also, wie gesagt, bei mir hat einfach gefehlt, dass er ein bisschen storytechnisch mal ein bisschen anzieht zwischendurch. Und dann so ein paar unlogische Sachen waren ja auch drin. Auf dem Weg zu dieser Wetterstation übernachten sie in eine Art, was ist das, ein Container, der da irgendwie rumsteht. Und dann ist tatsächlich auch die einzige Szene, wo das Kind mal spricht, was übrigens auch daran liegt, dass laut Review es ja nur eine projizierte Person ist, also sie ja nur eine Halluzination ist und Lofthouse gar nicht weiß, wie die Stimme seiner Tochter eigentlich klingt.
Mhm.
Naja. Jedenfalls wacht er dann auf und der Container ist dabei gerade vom Eis verschluckt zu werden, beziehungsweise in das Eiswasser zu fallen. Ich meine, ja, er geht dann irgendwie auch baden da drin, bei dem Versuch, sein Gerät, mit dem er sein Blut regelmäßig reinigen muss, wiederzufinden, beziehungsweise zu holen. Und ich glaube, tatsächlich ab dem Punkt spielt einmal seine Blutkrankheit keine Rolle mehr. Und er ist danach ja immer noch für, weiß nicht, anderthalb Tage oder so draußen in der Arktis und läuft dann zu der Wetterstation. Er übernachtet noch eine Nacht mitten im Nichts und überlebt es halt.
Mhm.
Und am nächsten Tag sieht er irgendwie, ich weiß auch nicht, er ist wieder trocken.
Ja, vor allem auch, weil in dieser Szene, wenn dieser Container anfängt im Eis zu versinken, schlägt er von innen das Fenster ein, damit das kleine Mädchen rausklettern kann. Und er selbst will eben das Dialysegerät nochmal holen. Und in dieser Szene gibt er ihr das Gewehr und sie klettert mit dem Gewehr nach draußen. Und dann stürzt er ja ins Eis und findet sein Gerät nicht wieder und kommt dann ja eben wieder nach oben und ist da halb erfroren. Wenn er dann weitergeht, und das Mädchen ist ja nicht real, aber trotzdem hat er dann später sein Gewehr auch wieder dabei, weil dann ja nochmal so Eiswölfe auftauchen, wo der Film nochmal eine ganz kurze Anwandlung bekommt, wie dieser Film The Grey. Aber darüber auch einfach, also darauf auch einfach nicht weiter eingeht. Es spielt dann keine Rolle, dass diese Tiere da sind. Er schießt dann einmal in die Luft und die haben dann davor offenbar so Angst, dass sie ihn in Ruhe lassen. Und dann lässt er sogar einfach mitten im Schneesturm, während da Wölfe sind und einmal geschossen hat, lässt er sein Gewehr einfach fallen und irrt dann da in diesem Schneesturm rum. Also er ist auch, na gut, man könnte natürlich auch sagen, er hat sein Dialysegerät sowieso nicht mehr gefunden. Das heißt, er hat eh nur noch Tage oder wenn überhaupt irgendwie wenige Wochen zu leben. Das heißt, vielleicht ist es ihm in dem Moment auch egal.
Aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, man weiß natürlich nicht, ob er selbst weiß, dass Iris quasi seine Tochter ist und nur eine Projektion. Ich nehme mal an, nein. Und zu dem Zeitpunkt will er sie ja noch beschützen, also macht es eigentlich wenig Sinn, das Gewehr fallen zu lassen.
Naja, also da hat eben der Film doch eben immer wieder mal seine Schwächen.
Was mich besonders gestört hat an der deutschen Synchronisation, mir ist tatsächlich aufgefallen, in dem englischen Trailer hört man die Stimme von George Clooney auch bei den Flashbacks.
Mhm.
Und in der deutschen Synchronisation ist es eine andere Stimme.
Ja, okay.
Deswegen hat mich, ich habe auch am Anfang Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, dass der Typ im Flashback der Augustine ist, also Lofthaus.
Mhm.
Aber gut, dafür kann Clooney nichts.
Ja.
Ja, ansonsten habe ich noch ein paar Easter Eggs. Habe jemanden auf YouTube gefunden, der ein paar Easter Eggs gefunden hat.
Okay, interessant. Hau mal raus.
Ja, es ist nichts super Spannendes. Also am Anfang sieht man das Labor in der Arktis mit Lofthaus und er wirft am Anfang eine Anubis-Figur von irgendeinem Schreibtisch weg. Und die Kamera ist da so, weiß nicht, 2-3 Sekunden fokussiert sie diese Anubis-Figur.
Mhm.
Anubis steht bei den Ägyptern und den Griechen für ein Begleiter verlorener und hilfloser Seelen, was so ein bisschen genau das symbolisiert, was Lofthaus eigentlich da gerade ist.
Ja.
Genau, dann gibt's noch was in der Credit-Scene, dass quasi Sully und, ich weiß gar nicht, wie der Captain ausgesprochen wird, Eightwool?
Ich weiß es leider auch nicht.
Ja, okay. Naja, jedenfalls sitzen sie als letzte Crew-Mitglieder an dem Schreibtisch, reden mit Lofthaus und ja, halten Händchen und es wurde dann gesagt, jo, in den Reviews, dass es eben rüberkommt, als würde das eine Anspielung auf Adam und Eva sein, weil sie eben auch einen Planeten quasi neu besiedeln müssen.
Mhm.
Und dann gibt es eben noch die Kommentare, weil der Captain verlässt dann bei der Credit-Scene relativ am Anfang schnell die Szene und nimmt eben im Ausgang da hinten die Treppe hoch links und die Sully bleibt eben da noch und geht dann irgendwann nach rechts runter, was persönliche Meinung kann alles heißen. Der Reviewer hat dann gemeint, jo, das heißt quasi, dass es wahrscheinlich in der Zukunft die Fehler von Lofthouse wird durch Sully eventuell wiederholt, also sich quasi wieder auseinanderdriften.
Mhm.
Und ja.
Ich habe tatsächlich zu The Midnight Sky nichts mehr zu sagen.
Okay.
Es hat mir, glaube ich, mehr Spaß gemacht, diesen Podcast aufzunehmen, als diesen Film zu gucken.
Das geht mir tatsächlich auch so. Ich hatte aber recht Spaß beim Recherchieren.
Ja, du hast das Recherchieren für dich entdeckt.
Allerdings. Also demnächst vielleicht wieder irgendein Film bei uns.
Nennen wir es jetzt Film-Talk oder Movie-Talk?
Oder Review-Talk.
Oh, ja, auch nicht schlecht. Okay, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von diesem Review-Talk zu The Midnight Sky. Ich bin Paris.
Und ich bin Christian.
Von Small Talk, Big Talk. Bis zum nächsten Mal.